Der NATO-Jubiläumsgipfel ist jetzt zu Ende und Medien haben uns Bilder von vielen händeschüttelnden und miteinander essenden Politikerinnen und Politikern präsentiert. Gab es denn auch politische Ergebnisse bei dem Gipfel oder war die Veranstaltung eher ein recht zwangloses Beisammensein verschiedener Regierungschefs?
Naja, zunächst mal muss man natürlich sagen, bei dem NATO-Gipfel wird letztendlich nur das eingetütet, was vorher in zahlreichen Komitees, Arbeitsgruppen und sonst irgendwas ausgehandelt wurde. Im Wesentlichen werden diese Gipfel nur dann relevant, wenn Unterschiede vorher nicht eingeebnet werden konnten. Dieses Händeschütteln ist aber durchaus programmatischer Natur, nämlich was beim NATO-Gipfel natürlich fortgesetzt wurde, ist so ein allgemeines Wohlfühlprogramm zwischen USA mit neuer Regierung Obama und Europäischer Union. Vor dem Hintergrund, dass die US-Regierung anbietet, wieder auf die EU-Staaten zuzugehen, im Gegensatz zu der doch relativ antieuropäischen Politik von George W. Bush, eine neue Kooperation anzustreben, etc., etc. Dafür aber auch relativ unverblümt Barack Obama jetzt und die neue US-Regierung von den Europäern deutlich größeres Militärengagement in Afghanistan, aber auch an sonstigen Orten in der Welt einfordert. Und sozusagen um diese zwei- oder doppelte Schiene sich derzeit so ein Versuch formiert, die NATO neu aufstellen zu können. Also Aufwertung der Europäischen Union innerhalb der NATO und Rücksichtnahme von US-Seite auf EU-Interessen und im Austausch dafür eben stärkere militärische Beteiligung der Europäischen Union an Kriegen, wo auch immer in der Welt gerade.
Der US-Präsident Barack Obama hat im Vorfeld auch eine neue Strategie für eine nukleare Abrüstung angekündigt. Sieht denn die Zukunft der NATO denn jetzt auch ein bisschen friedlicher aus?
Also man muss zu dieser Strategie, die wurde ja teilweise von ein paar Elder Statesmen in USA, Kissinger und so Konsorten schon vorher formuliert, muss man natürlich sagen, das ist nicht mehr und nicht weniger als eine Absichtserklärung. Merkel und Sarkozy beispielsweise haben im Vorfeld der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar eindeutig zu Protokoll gegeben, dass auf Jahrzehnte das Fundament der europäischen Sicherheitsarchitektur und der NATO natürlich die Atomwaffen bleiben werden. Das ist auch Barack Obama klar, das ist im Prinzip natürlich einfach jetzt auch eine rhetorische Initiative. Es ist auch klar, dass es zumindest nur bedingt zu größeren Abrüstungsinitiativen mit Russland kommen kann, solange in anderen Bereichen der aggressive Kurs gegenüber Russland auch fortgesetzt wird. Generell ist es so, dass Barack Obama schon für eine deutliche Intensivierung der NATO als solcher steht und es dadurch einige Projekte gibt, die jetzt auf dem Gipfel auch wirklich angeschoben wurden. Wichtigster Punkt ist hier sicherlich der Beschluss, ein neues strategisches Konzept in Auftrag zu geben. Das soll 2010, spätestens Anfang 2011 wohl veröffentlicht werden, wo man im Wesentlichen neue Möglichkeiten und Kapazitäten ausloten möchte, wie man so Besatzungseinsätze wie in Afghanistan besser hinbekommt. Und ein ganz zentraler Punkt auf dem Gipfel war, dass die sämtlichen NATO-Verbündeten die neue US-Afghanistan-Strategie akzeptiert bzw. begrüßt haben.
Wie sieht die denn aus?
Im Wesentlichen mehr Hilfe, also mehr Wiederaufbauhilfe, humanitäre Hilfe, aber vor allem mehr Truppen, also eine Ausweitung der Kampfhandlungen in Afghanistan selbst, aber auch, das ist im Augenblick noch nicht völlig klar, möglicherweise nach Pakistan, weil da sich ja Rückzugsgebiete des Widerstands befinden. Was dann passiert, mag man sich, glaube ich, gerade im Augenblick lieber nicht ausdenken. Also im Augenblick hat Barack Obama jetzt angekündigt, zusätzlich zu den ohnehin schon im Land stehenden 62.000 NATO-Soldaten nochmal 21.000 weitere zu schicken. Und die EU-Verbündeten haben jetzt zumindest mal formal versprochen, auch nochmal 5.000 Soldaten beizusteuern, sodass wir es mit dem gigantischen Truppenaufwuchs in Afghanistan zu tun haben, die da im Hindukusch kämpfen.
Die US-Regierung, die hat ja auch sich darüber beschwert, dass einige europäische Mitgliedstaaten sich in Afghanistan eher ein bisschen zurückhalten. Also stehen die jetzt auch definitiv stärker in der Pflicht gewissermaßen, sich an verschiedenen Einsätzen in Afghanistan stärker zu beteiligen.
Genau, das ist eine relativ klare Ansage. Allerdings geht die hauptsächlich oder weniger darum, mehr Truppen zu entsenden, sondern an die Adresse von Deutschland geht es vor allem darum, dass die US-Regierung will, dass deutsche Truppen in den umkämpften Gebieten im Süden und im Osten eingesetzt werden, was die Bundesregierung im Augenblick ablehnt. Jetzt ist das Problem natürlich für die Bundesregierung, sie würden dem schon nachkommen, dieser Forderung, aber es ist ein bisschen schwierig, in einem Wahljahr mit einer Forderung in die Öffentlichkeit zu gehen, die 80% von der Bevölkerung abgelehnt wird. So hoch ist nämlich die Ablehnung von Bundeswehreinsätzen im Süden Afghanistans. Deswegen wird man jetzt erstmal, das ist zumindest meine Einschätzung, ein paar mehr Ausbilder schicken etc. Jetzt gibt es aus den Reihen der US-Demokraten den Vorschlag, dass kurz nach der Wahl gegebenenfalls in Deutschland Barack Obama auf so eine Art von Afghanistan-Werbetour nochmal geschickt wird für mehr Truppen und dass die anstehende Verlängerung des Bundestagsmandats kurz nach der Bundestagswahl steht, die nämlich an, dann dazu genutzt werden könnte, da diese Involvierung der Bundeswehr in die Kampfhandlungen im Süden dann über die Bühne zu kriegen. Das ist nur eine Vermutung, aber ich denke gerade einiges deutet auf dieses Szenario hin. Jetzt werden schon immer mehr von Seiten der Eliten so Versuchsballons rausgelassen. Man müsse doch jetzt endlich mal darüber nachdenken, die Bundeswehrsoldaten in den Süden zu schicken.
Du hast vorhin schon mal den aggressiven Kurs gegenüber Russland erwähnt. Im Abschlussdokument jetzt des Gipfels wurde bestätigt, dass die Ukraine und Georgien NATO-Mitglieder werden sollen, wogegen sich Russland ja bislang vehement gewehrt hat. Was bedeutet denn jetzt die NATO-Erklärung für die künftigen Beziehungen zwischen den NATO-Staaten und Russland?
Also ich denke, dass das in Russland natürlich für größte Besorgnis gesorgt hat. Es ist ja nicht nur damit getan, dass die NATO jetzt nochmal, selbst nach dem Krieg in Georgien, bestätigt hat, dass beide Länder in die NATO aufgenommen werden sollen, sondern man hat im Dezember 2008 eine NATO-Ukraine-Kommission eingerichtet und im Januar 2009 eine NATO-Georgien-Kommission, die explizit darauf hinarbeiten, die notwendigen Umstrukturierungen etc. zu forcieren, die Vorbedingungen eben sind für einen NATO-Beitritt. Das heißt, es ist jetzt nicht nur schlichtweg eine Absichtserklärung, diese Länder in die NATO aufzunehmen, sondern es wird gerade schon Nägel mit Köpfen gemacht, diese auch aktiv vorzubereiten. Und das ist schlicht und ergreifend ein Schritt, der von Russland stets als rote Linie bezeichnet wurde. Jetzt kann man natürlich nicht sagen, wie sich das weiterentwickeln wird. Ich möchte nur auf ein Problem beispielsweise hinweisen. Sollte Georgien je in die NATO eintreten und Russland weiterhin in Südossetien und Abchasien Truppen stationiert haben, ja, wie geht man dann eigentlich mit so einer Situation um? Das würde theoretisch den Verteidigungsfall auslösen. Da droht, glaube ich, noch eine ganze Reihe von schweren Konflikten in dieser Frage, weil Russland das schlicht und ergreifend meiner Einschätzung nach nicht tatenlos hinnehmen wird. Weiter Bereich in dem Kontext, der für die auf dem Gipfel natürlich noch wichtig war, der Beschluss auch an dem Aufbau eines NATO-Raketenabwehrsystems festzuhalten, und zwar zusätzlich zu den Geschichten, die die US-Regierung ohnehin schon plant, will man jetzt noch ein eigenes Raketenabwehrsystem aufbauen, und zwar eines, was durchaus auch zur Neutralisierung von russischen Raketen in der Lage sein könnte. Auch das wird natürlich in Moskau relativ aufmerksam und skeptisch verfolgt.
Wenn wir jetzt noch kurz zu den Protesten gegen den NATO-Gipfel kommen, inwieweit ist es denn deiner Meinung nach den beteiligten Gruppen und Personen gelungen, ihre Ziele umzusetzen, also was beispielsweise die geplanten Blockaden betrifft?
Also die Blockaden fand ich jetzt selber, ich habe mich an NATO zubeteiligt, eigentlich ganz gelungen tatsächlich. Es war, für einige Teile war es natürlich sehr, sehr schwer, überhaupt zu den Blockadepunkten zu kommen, weil da die Polizei natürlich auch agiert hatte. Die Blockaden selber waren aber, denke ich, der gelungene Teil der Gipfelproteste, was man nun jetzt natürlich für die Demonstration, muss man ganz offen natürlich einräumen, so nicht behaupten kann.
Ja, die Mehrzahl der Medien ist sicher darin einig, dass sie Botschaft der Protestierenden sozusagen in der Masse der Bilder der brennenden Gebäude untergegangen ist. Wie siehst du das? Dann sind die Proteste an der Militanz einiger NATO-GegnerInnen quasi gescheitert?
Nein, ich glaube, die Proteste sind daran gescheitert, dass eine ganze Reihe von Fehlern in der Organisation gemacht wurden, die aber allesamt dann erklärlich werden, weil man nicht davon ausgegangen ist, dass vor allem das französische, aber auch das deutsche Polizeikonzept von Anfang an gezielt nur eine Absicht hatte, nämlich diese Demo gewaltsam zu zerschlagen. Die komplette Choreografie, wie diese Demonstration angelegt war und wie dann auch agiert wurde, lief schlicht und ergreifend darauf raus, dass man es am Schluss so anlegen kann, dann auch die friedliche Kundgebung mit Tränengas so zu zerschießen, dass sich das Ganze letztendlich in einer nahe an der Panik, muss man ja sagen, liegenden fluchtartigen Formierung nach außen ohne wirkliche Demo-Route etc. auflösen musste. Und das ist natürlich eine Sache, die man auch von deutscher Seite aus, ist meine Einschätzung, dass nie auch nur die leiseste Absicht bestand, obwohl man das eigentlich versprochen hatte, den Demozug von Kehl überhaupt nach Frankreich rüberzulassen, womit übrigens die ganze Situation unter Kontrolle gekommen wäre auf der anderen Seite, aber genau das wollte man ja nicht. Und ich glaube tatsächlich, dass man insgesamt, was zum Beispiel die Auswahl der Räumlichkeiten, der Auswahl von Versammlungsplätzen und sonst irgendwas anbelangt, in Zukunft natürlich schlicht und ergreifend mit der Möglichkeit rechnen muss, dass sich so eine Polizeitaktik nochmal wiederholt. Also eine gezielte Strategie der Spannung, eine gezielte Eskalationsstrategie, um letztendlich auch eine Großkundgebung, einen Massenprotest schlichtweg unmöglich zu machen.